Hallo, Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freaks to Tisch, dem Podcast von Freaks to Table. Ich bin Basti und ich darf mich hier mit spannenden Persönlichkeiten aus unserem Netzwerk treffen und heute treffe ich mich mit Moritz. Moritz von den Butterboys nimmt uns mit in die Welt der Butter und er erzählt uns die Geschichte, wie die Butterboys entstanden sind, wie die Arbeitsabläufe bei den Butterboys ausschauen und wie sie die Butter veredeln. Und am Ende werdet ihr merken, dass Butter nicht gleich Butter ist. Für noch mehr Infos schaut gerne auf unserem Instagram-Account Freaks to Table vorbei. Viel Spaß beim Zuhören. Wir sind heute in Regen bei den Butterboys und wir sitzen zu Tisch mit Moritz Oswald.
Hallo, servus.
Hi Moritz. Ich hoffe, dir geht's gut.
Jawohl,
natürlich. Ihr hattet ein wunderschönes Wochenende, hast du gesagt.
Genau.
Aufregendes Wochenende. Was war los hier in Regen?
Es gibt in Regen alle zwei Jahre ein Volksmusikspektakel. Da kommen in die kleine Stadt Regen, wo 10.000 Einwohner sind, kommen ungefähr 50.000 Besucher, um in Wirtshäusern und am Stadtplatz überall Volksmusik zu erleben.
Hört sich nach einem Spektakel an. Also, wo kommen denn die ganzen Leute hier unter?
Ja, das ist eine gute Frage. Also, in Gasthäusern, in Wirtshäusern gibt es auch ein paar bieten Zimmer an und es schlafen auch viele Leute bei Privatleuten.
Es gibt wahrscheinlich auch viele Leute, die gar nicht schlafen.
Zum Beispiel.
Man macht einfach durch.
Wir haben relativ wenig Schlaf gehabt dieses Wochenende. Aber es ist in Ordnung. Macht Spaß.
Ist in Ordnung. Perfekt. Genau. Ich habe schon gesagt, dass wir bei euch hier bei den Butterboys sind. Magst du euch einmal ganz kurz vorstellen?
Genau. Also die Butterboys sind wir und Fabio, also mein Mann und ich. Mit natürlich unseren Mitarbeitern. Und wir produzieren Butter. Also wir affinieren Butter, wir lassen Butter reifen, um aus dem Grundlebensmittel was Tolles zu machen.
Ihr verfeinert Butter. Genau. Das ist ein ganz schöner Prozess, den wir uns vorher anschauen durften. Da kommen wir aber später drauf zu sprechen. Ich möchte erstmal von euch hören oder von dir hören, wie seid ihr dazu gekommen? Wie war euer Werdegang, dass ihr jetzt hier seid und Butter produziert? Wieder im wunderschönen Regen und genau.
Mitten im Bayerischen Wald. Also Fabio und ich sind gelernte Köche. Wir haben mittlerweile sind es 12 Jahre, vor 12 Jahren in Frankreich eine Ausbildung gemacht, im wunderschönen Lyon, am Institut Paul Bocuse. Haben da französische Küche gelernt, klassische Kochausbildung mit ein bisschen Patisserie. Haben dann in verschiedenen Stationen gearbeitet. Mhm. Fabio unter anderem bei Trois Gros und ich bei Hebala im Elsass. Und viele, diese Stationen in der Küche haben dann letztendlich nach Wien geführt, ins Sofitel in Wien, wo wir beide dann gearbeitet haben. Ich im Food and Beverage. Also das heißt, ich war zuständig für die Restaurants und die ganzen Food Outlets, wie man es nennt, vom Hotel. Und Fabio war in der Küche. Und da hat unser damaliger Küchenchef Butter gesucht.
Okay.
Und das hat dann noch eine Zeit gedauert. Also der Küchenchef wollte spezielle Butter, die auf ihn zugeschnitten war, die personalisiert war, die man dann am Gast präsentieren konnte. Ja. Und da gab es damals nur einen Produzenten in Frankreich, der das macht, in der Bretagne. Das ist in Frankreich ganz oben.
Okay.
Ganz oben an der Atlantikseite. Und das war relativ teuer, sie zu importieren. Und unser Cost-Controller vom Hotel hat es dann natürlich verboten. Hat gesagt, nee, das ist zu teuer fürs Restaurant, das können wir nicht machen. Und Fabio und ich haben uns dann irgendwann gedacht, so, wir möchten uns eigentlich selbstständig machen.
Ja.
Wir wollten nicht mehr für jemanden arbeiten, sondern unsere eigenen Ideen umsetzen oder was Eigenes einfach konstruieren.
Euer eigener Chef sein.
Genau, unser eigener Chef sein. Es klingt ja immer toll.
Ja.
Man denkt sich, man kann sich freinehmen, wann man will.
Oder auch nicht.
Oder auch nicht, genau. Und haben dann gedacht, warum in einer Zeit, wo es mehr auf Regionalität und Saisonalität geht und immer mehr die Küchenchefs eigentlich so schauen, dass sie so wenig wie möglich an Transportwegen haben. Warum kaufen dann deutsche, österreichische Küchenchefs französische Butter. Was steckt da dahinter? Da muss ja die wirklich so gut sein, ja, dass es keinen Sinn macht, deutsche oder österreichische Butter zu kaufen. Und dann haben wir uns angeschaut, was dieser französische Kollege, den es heute auch noch gibt, was der anders macht wie alle anderen, warum seine Butter auch in Japan verkauft wird oder in Brasilien. Und haben rausgefunden, ja, der knetet Butter, der macht was anderes mit Butter, was die anderen nicht machen. Und ja, haben wir gemerkt, dass das irgendwas mit der Butter verändert, irgendwas macht und die Butter einfach besser schmeckt dadurch. Und haben dann in unserer Wohnung in Wien, sehr kleine Wohnung, das waren ungefähr 40 Quadratmeter, glaube ich, haben wir versucht, Butter zu kneten. Natürlich hatten wir keine Knetmaschine, wir hatten nichts. Wir wussten nur, so eine Knetmaschine ist aus Teakholz gemacht, weil Teakholz keine Fette aufnimmt, weil die Struktur vom Holz so dicht ist. Aber die gibt Öl ab. Das Holz gibt Öl ab. Und haben dann uns, ich glaube im Internet, in irgendeinem Onlineshop, natürliches Teakholz gekauft und haben mal versucht, Butter drauf zu kneten. Also haben wir einfach Handschuhe angezogen, haben normale Butter genommen, haben die auf dem Holz geknetet und haben gesehen, wollten schauen, ob das wirklich was ändert.
Ja.
Und haben dann eben vorher und nachher probiert und haben gemerkt, okay, ja, da verändert sich der Geschmack, da verändert sich ein bisschen die Struktur und das ist einfach, die Butter ist einfach anders. Ja, dann haben wir uns entschieden zu kündigen.
Wir merken, die Butter schmeckt anders, wir kündigen.
Genau. Und dachten uns, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Es ist bestimmt ein Markt da, weil sonst würde der Kollege in Frankreich das nicht machen, wenn es nicht geben würde. Also wenn es nicht funktionieren würde. Und sind dann von Wien nach Regen mit dem Auto gefahren und haben uns mit meiner Familie getroffen. Fabios Familie ist ja in Brasilien, also ein bisschen weiter weg. Das ist schwierig, sich mit denen spontan zu treffen.
Und du kommst aber aus Regen.
Genau, und ich komme aus Regen. Und dann sind wir für Wochenende einfach nach Regen gefahren und dachten uns jetzt, okay, wir reden jetzt mit meiner Familie drüber und erklären denen, wir haben jetzt gekündigt, wir machen uns selbstständig und wir machen jetzt Butter in Zukunft. Wir wussten nicht wie, wir wussten nicht wo. Wir haben einfach gedacht, okay, wir schauen jetzt, dass wir das irgendwie hinbekommen.
Wie haben die reagiert?
Sehr skeptisch und nicht begeistert. Also wir hatten einen guten Job, wir haben gut verdient und dann war es halt ein bisschen komisch, dass wir jetzt da einfach kündigen, beide, und eigentlich dann kein Einkommen haben,
ja,
sondern wir starten was komplett Neues. Also ich glaube, wenn sich mein damaliges Ich mit mir heute unterhalten würde, dann würde ich dem damaligen Ich sagen, sei vorsichtig. Aber es war einfach so eine spontane Entscheidung eigentlich. Das war so aus dem Inneren heraus.
Hattet ihr ein gutes Bauchgefühl? Oder?
Ja, schon. Sonst hätten wir es nicht gemacht.
Ja.
Also wir wussten, wir wollen das unbedingt machen und wir probieren das jetzt einfach mal aus. Weil wenn man sich nicht traut, dann sagt man immer irgendwann in 10 Jahren oder so, wenn wir das gemacht hätten.
Ja, man bereut die Dinge, die man nicht getan hat.
Genau.
So.
Und da wir Köche waren, haben wir uns eh gedacht, wir kündigen jetzt einfach, wir machen das, wir starten das, wir geben uns 6 Monate Zeit. Und wenn das nicht funktionieren sollte, irgendwo in der Welt gibt es ein Restaurant, das Köche braucht. Und dann können wir ja immer wieder zurück zu unserem alten Job.
Ja.
Genau. Und deshalb haben wir gesagt, 6 Monate, das können wir uns auch leisten. Wir hatten ein bisschen was zurückgelegt und mussten halt schauen, dass wir dieses Startup so kostengünstig wie möglich hochziehen. Deshalb war es eben wichtig, nach Regen zu fahren. Auch zu meinen Eltern, die sind relativ gut vernetzt in der Region. Und dann haben wir gesagt, ja, können Sie uns vielleicht unterstützen? Haben die gesagt, ja, dann wohnt es bei uns vorübergehend, müsst keine Miete zahlen. Und wir können ja schauen, ob es irgendwo eine verlassene Metzgerei gibt, die man mieten kann, weil die Hygienevoraussetzungen in der Metzgerei ungefähr so sind, wie das, was man für Butter braucht. Also Kühlhäuser müssen vorhanden sein und alles muss hygienisch abwaschbar sein und so. Und leider gibt es in der Region sehr viele leerstehende Metzgereien.
Mhm.
Und dann haben wir uns in eine kleine Metzgerei reingemietet und haben mit der Butterproduktion begonnen. Vorher muss man noch natürlich so eine kleine Butterknetmaschine finden.
Wo findet man die?
Ein bisschen challenging war. Das war relativ schwierig, weil es sowas eigentlich gar nicht mehr gibt. Wir haben bei verschiedenen Schreinern angefragt, ob die uns sowas bauen könnten. Das war aber dann relativ teuer, was uns die angeboten haben, weil die wussten auch nicht, wie man das, also wir hatten eine Skizze, wie die Maschine ausschauen soll, aber da war, ist relativ viel Metall drin verbaut und dann das Holz. Und es wäre dann, glaube ich, auf 10.000 Euro gekommen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, naja, eigentlich wollten wir jetzt relativ wenig investieren. Ich meine, für ein Startup 10.000 Euro ist jetzt eh nicht viel, aber wir wollten halt noch weniger investieren, einfach mal, um zu sehen, ob es funktioniert. Und dann sind wir auf eBay gegangen, französisches eBay, weil Butterkneter gab es früher.
Okay.
Auf Bauernhöfen, die haben dann Butter geknetet, um das restliche Wasser rauszukneten. Und dann haben wir einen solchen Butterkneter, das ist ein Malaxeur de Beurre, auf Französisch, haben wir gefunden in der Nähe von Paris. Der stand in einem Museum, aber wurde von dem Museum jetzt angeboten, weil die das irgendwie aufgelöst haben. Dann haben wir den angerufen, ob wir vorbeikommen können, die Maschine holen können. Die sah relativ gut aus auf dem Foto. Dann sind wir mit dem Auto rübergefahren, haben uns die Maschine abgeholt und waren dann eigentlich geschockt vom Zustand, weil das Holz war morsch. Ich glaube, es hat sogar geschimmelt damals. Das Metall war total verrostet. Und dann dachten wir uns, ah, oh, shit, da müssen wir jetzt doch irgendwie die Maschine neu machen lassen. Aber wir nehmen schon mal das Teil mit.
Ja, weil, dann wissen wir, wie es aufgebaut ist.
Ja, und vor allem das ganze Metall, das musste man nur reinigen. Man konnte es eigentlich schon noch verwenden. Aber das Holz muss man halt ersetzen. Und dann sind wir zu einem Schreiner bei uns in Regen gegangen, haben die Maschine hingefahren, haben gesagt, kannst du das irgendwie restaurieren? Der hat gesagt, ja, kein Problem, ich besorge das Holz. Bei Teakholz ist es auch immer wichtig, dass es nachhaltig ist. Dass es nicht aus dem Tropenwald oder so kommt, sondern von der Plantage. Der konnte es dann eben besorgen und hat die Maschine für uns restauriert. Und dann haben wir die Maschine in die Metzgerei gestellt und haben angefangen zu produzieren, haben angefangen zu kneten. Man muss sich das so vorstellen, das war eine Maschine, die haben wir noch. Die hat einen Durchmesser von 1 Meter gehabt. Wir konnten da 5 Kilo Butter auf einmal kneten. Damals, zu Beginn haben wir wöchentlich, ich glaube, 40 Kilo oder so verbraucht oder gebraucht.
Wo seid ihr da mittlerweile heute?
Da sind wir heute, da sind wir wöchentlich bei so 200, 250 Kilo. Variiert immer. Produktion geht auch nach oben, also steigt so stetig so um 10%. Deshalb bauen wir jetzt dann bald an. Aber damals mit der Maschine, die war auch handbetrieben. Also einer musste die Maschine festhalten, damit sich die Maschine beim Kurbeln nicht bewegt. Und der andere musste kurbeln und gleichzeitig die Butter dann...
Hört
sich abenteuerlich an.
War es wahrscheinlich.
War auch lustig. Wir haben viel Spaß gehabt. Aber ab einer bestimmten Größenmenge war es dann ein bisschen nervig. Und dann haben wir eben angefangen, so Butter zu kneten, Butter zu salzen und ein paar Geschmacksrichtungen zu machen. Haben so eine 6er Probierpackung gemacht. Und dann hat meine Schwester anhand der Restaurants, die in Bayern, also die Sterne-Restaurants, die in Bayern vorhanden sind, so Routen festgelegt, wie wir am besten fahren, um so viele Restaurants wie möglich abzudecken.
Zeiten vor ChatGPT und vor lauter Automatisierungen.
Da ist meine Schwester Excel-Tabelle und Routenplanung perfekt. Und da hat man 4 Tage, 5 Tage, wo wir in Bayern rumgefahren sind und jedes Restaurant abgefahren haben. Und wo wir einfach reingegangen sind und gesagt haben, Servus, wir sind die Butterboys. Der Name war bei meinen Eltern auch sehr kontrovers. Also die haben gesagt, Butterboys, boah, das wird ja keiner ernst nehmen und das ist schon ein bisschen lächerlich. Aber im Nachhinein, wenn man einmal Butterboys hört...
Es bleibt im Kopf.
Es bleibt im Kopf. Wir wurden tatsächlich auch schon oft gefragt, ob wir nicht Stripper sind. Also bei uns im Laden, da kommen ab und zu, wenn Touristen hier sind in Regen, die kommen dann rein und fragen, was ist Butterboys eigentlich? Weil im Schaufenster liegt keine Butter.
Ja.
Geht ja nicht, weil es gekühlt sein muss. Und dann kommen sie rein und dann sehen sie... Und dann, der Name ist halt auch ein bisschen speziell.
Aber ich würde jetzt hier in dem Laden keine Stripper erwarten.
Ja,
also.
Ja. Aber wer weiß. Wir sind offen für Anfragen.
Jetzt müssen wir den Preis definieren. Jetzt hast du dich da in was reingeritten.
Na, aber der Name ist schon, ja, gute Entscheidung damals gewesen. Den merkt man sich.
Ja.
Und vergisst ihn nicht mehr. Ja. Dann sind wir eben zu den Restaurants, sind da einfach hin, haben Butter abgegeben. Manche haben gesagt, warum habt ihr keinen Termin ausgemacht?
Ja.
Wo wir dann gesagt haben, ja, wenn wir jetzt bei euch anrufen und sagen, hey, wir sind die Butterboys, wir würden gerne vorbeikommen und bringen euch Butter, dann ist normalerweise die Antwort so, hey, pff, wir haben Butter, wir brauchen keine, danke. Weil sich es niemand vorstellen kann. Man kann sich jetzt nicht vorstellen, dass sich durch Kneten, irgendwie Kneten, die Struktur, der Geschmack so verändert, dass es jetzt ein komplett anderes Produkt wird. Oder das Lebensmittel Butter, das ja eigentlich jeder zu Hause hat, in irgendeiner Form.
Ja.
Oder jeder was damit macht. Oder viele Restaurants ja auch selber im KitchenAid oder...
Man hinterfragt es einfach nicht mehr.
Genau.
Also man hat es daheim im Kühlschrank, es ist immer da. Wahrscheinlich hat man seit Geburt an, hat man sich eine Sorte ausgesucht oder man kennt die Butter, die bei der Oma ist, man kennt die Butter, die bei den Eltern daheim ist.
Genau. Man isst, das ist eins der Lebensmittel, das man als erstes isst. Also ich weiß es jetzt von meinen Neffen und Nichten. Wenn die dann mal essen können, dann bekommen sie meistens eine Breze. Also bei uns in Bayern bekommt man eine Breze, ne, und dann feckeln, rumknabbern, die knabbern dann an der Breze rum und irgendwann kommt die Butter dazu.
Ja.
Ne, und dann hast du eigentlich die Butter als eines der ersten Lebensmittel mit Brot oder mit der Breze als Kindheitserinnerung. Und das ist so für mich auch immer noch so eine einschneidende Kindheitserinnerung, ist das Butterbrot, das ich damals bei meinem Opa bekommen habe, wenn ich krank zu Hause war, und meine Eltern, die sind selbstständig, also ich muss halt auch oft bei meinen Großeltern sein, wenn ich krank war. Und dann hat mir mein Opa immer Butterbrot geschmiert mit mehr Butter wie Brot. Und das ist so die Kindheitserinnerung. Und das haben wir dann, okay, Fabio hat natürlich auch andere Kindheitserinnerungen in Brasilien an Butter, wie jetzt ich hier in Niederbayern. Aber trotzdem ist Butter bei ihm auch sehr präsent gewesen. Und dann haben wir versucht, diesen Geschmack aus der Kindheit wieder zu bekommen. Oder den wieder in der Butter zu finden.
Mhm.
Das war so ein bisschen das Ziel. Das war unser Ziel, dass wir einfach Butter, diesen Geschmack Butter so intensivieren, so schön wie möglich machen. Genau. Und jetzt, nach 5 Jahren, denke ich, sind wir da. Oder haben wir den Weg gefunden, um Butter so zu affinieren, dass dieser Geschmack wieder gefunden wird. Natürlich, es gibt viel, viel gute Butter, es gibt viel Bauernbutter. Und am besten kauft man die ja direkt beim Bauer, wenn man kann. Aber das ist wieder was anderes.
Wie war sonst so das Feedback? Also, wie viele Läden habt ihr besucht? Wie viele Restaurants?
Wirklich viele. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, wir haben 30 Läden besucht. Natürlich, manche waren skeptisch. Wir haben auch einen Anruf bekommen von jemandem, der gesagt hat, Das brauchen wir nicht, hat in der Gastro eigentlich nichts verloren. Warum macht ihr das für die Gastronomie? Macht halt lieber Masse, einfach Kräuterbutter und verkaufst das im Feinkostladen. Und dann gab es am gleichen Tag am Abend einen Anruf von jemandem, der gesagt hat, hey Jungs, das ist echt geil, das brauche ich. Ich will das unbedingt in meinem Restaurant den Gästen servieren. Kommt es nochmal vorbei, wir schauen, wie wir das machen. Aber das machen wir auf jeden Fall. Und für das haben wir es auch gemacht. Also das war der Grundgedanke.
Ja.
Wir wollten Butter für die Gastronomie. Wir wollten geformte oder handgeformte, handgeschlagene Butter für die Gastronomie, die schon vorportioniert ist, wo man einfach nur rausnehmen kann und dann einem Gast gibt. Dann noch ein geiles Brot dazu. Und das ist so, mit dem beginnst du meistens im Restaurant. Du kommst an, dann bekommst du natürlich Aperitif und vielleicht ein bisschen Amish Busch. Und dann bekommst du Brot und Butter. Und wenn du dann ein gut hergestelltes Brot hast, ein geiles Brot mit einer geilen Körnung, das gut schmeckt und dann noch eine geile Butter drauf, dann bist du schon angekommen. Also bei mir so.
Definitiv.
Wenn ich irgendwo essen gehe und dann bekommen wir geiles Brot und geile Butter, dann sind wir schon so, oh, dann kann ja der Rest nur gut sein.
Ja, man fühlt sich dann einfach wohl.
Genau.
Also dann ist es nicht dieses... ja, okay, uns wird was auf den Tisch gestellt, damit irgendwas auf dem Tisch steht, sondern okay, hier wird's gut. Man hat gleich dieses Gefühl. Wenn wir gerade über Gefühle reden, was hat dieses Feedback von den Restaurants mit dir gemacht? Also sowohl das negative Feedback, dass Leute gesagt haben, was macht ihr da überhaupt, das macht gar keinen Sinn, als auch das positive Feedback. Kannst du dich daran erinnern?
Also ich bin sehr beeinflussbar. Also ich bin sehr kritisch, auch selbstkritisch. Und Fabio ist da ein bisschen, er ist auch selbstkritisch, aber der lässt sich nicht so schnell...
Gelassener?
Ja, der ist gelassener, der zweifelt nicht.
Das ist die brasilianische Mentalität?
Ja, ja. Und das negative Feedback, da habe ich mir dann echt gedacht, so, boah, vielleicht hat der sogar recht, vielleicht sollten wir mehr auf Feinkost gehen, vielleicht sollten wir mehr so, ja, mehr einkaufen können, damit der Preis sinkt und so weiter. Und gehen mehr auf so Grillbutter oder aromatisierte Butter. Und Fabio hat aber dann gesagt, nee, wir haben gesagt, 6 Monate geben wir uns Zeit und wenn die 6 Monate vorbei sind und wir sehen, es funktioniert nicht, dann können wir uns ja was anderes überlegen. Aber wir bleiben jetzt auf dem Kurs. Und Gott sei Dank hat er das gesagt, weil...
Ein
paar Stunden später kam der positive Anruf. Von dem her passt. Dann war ich auch wieder glücklich, aber dann gab es wieder Höhen und Tiefen, ne? Also auch wieder mal schlechtes Feedback, mal gutes Feedback. Haben wir heute auch noch, wenn wir manchmal auf Messen sind und dann kommt jemand und sagt, ja, so Butter brauche ich jetzt nicht, weil das mache ich selber. Dann muss man auch wieder erklären, was ist jetzt anders an unserer Butter? Was machen wir jetzt anders? Weil ich glaube jetzt kaum, dass irgendein Küchenchef oder so Teakholzplatte in der Küche hat und die Butter auf der Teakholzplatte knetet, um Wasser rauszukneten, um den Geschmack zu intensivieren, um das Ding. Dann die meisten nehmen halt Butter und ein paar Gewürze, mischen das drunter und denken, das ist dann so wie wir.
Ist es aber nicht.
Ist es aber nicht, ja. Weil das Gewürze reingeben ist jetzt nicht das, für das wir stehen. Natürlich gibt's und wir machen es, aber das Grund... Prinzip von unserer Butter ist eigentlich dieses Affinieren, dieses Kneten, wodurch das
verfeinern. Einfach besser wird. Einfach Butter einfach nochmal verfeinern, ihr mehr Geschmack geben, ihr einfach mehr, wir durften vorher probieren, mehr Tiefe und man kann es nicht vergleichen mit normaler Butter. Das ist einfach, es schmeckt anders, man muss es wirklich probiert haben, damit man das versteht, man muss auch mal sehen, was überhaupt passiert. Dieser Prozess vom Kneten, der das Wasser rausdrückt, das war so ein Aha-Moment, den ich vorher hatte, als wir die Sachen vorher gefilmt haben, wo man einfach sagt so, okay, da passiert wirklich was. Davor kann man sich wirklich keine Gedanken oder keine Vorstellung machen, was überhaupt geschieht.
Ja.
Und das ist sehr, sehr spannend. Butter ist aber ein höchst komplexes Thema. Es gibt ja nicht nur, Butter ist nicht gleich Butter. Es gibt verschiedene Arten von Butter. Kannst du uns da mal ein bisschen aufklären, was es da alles gibt? Also
um so einfach wie möglich zu sagen, es gibt Süßrahmbutter und Sauerrahmbutter. Dann gibt es noch milchgesäuerte Butter, Bauernbutter und so weiter. Süßrahmbutter ist, also der Rahm, der entsteht, wenn man Butter stehen lässt, dann setzt sich ja oben, wenn man Milch stehen lässt, Entschuldigung, dann setzt sich oben der Rahm ab. Und wenn man den Rahm dann mit Milchsäurebakterien versetzt, dann reift der. Und dann wird Süßrahmbutter reift ein bisschen weniger. Kommt auch immer drauf an, wie lange man es reifen lassen will. Und Sauerrahmbutter reift länger und deshalb schmeckt es dann ein bisschen säuerlicher, weil die Milchsäurebakterien mehr gearbeitet haben. Wir arbeiten ausschließlich mit Sauerrahmbutter, weil es einfach schon vom Grund auf geschmacklich interessanter ist und einfach mehr Zeit hatte, sich zu entwickeln, mehr Zeit hatte, Geschmack zu bilden.
Mhm.
Genau, Süßrahmbutter sagt man ja immer, man benutzt es mehr zum Backen. Ich finde, also ich backe zu Hause auch mit Sauerrahmbutter. Macht jetzt keinen großen Unterschied. Aber so zum Essen, zum in Soßen vielleicht mit einarbeiten, ist Sauerrahmbutter definitiv interessanter. Das sind so. Und dann gibt es natürlich auch noch Fassbutter und Butter, die jetzt nicht im Fass geschlagen wurde. Also man muss sich das so, man kann sich es romantisch vorstellen, wie jetzt am Bauernhof, wenn der Rahm dann genommen wird und dann ist das so ein Butterfass und dann steht jemand da und schlägt die Butter so lang, den Rahm so lang, bis sich die Fettmoleküle zusammenbinden zu Butter und dann hat man ja die Butter und die Molke. Aber das gibt es auch im Groß.
Groß? Automatisiert?
Ja, groß automatisiert, aber trotzdem ist es dann noch Fassbutter, ist trotzdem noch ein Fass. Und diese Herstellungsweise macht die Butter schon von Grund auf geschmeidiger, wie im Vergleich zu einer Butter, die hergestellt wurde in so einem ganz langen Prozess, wo es einfach an einem Ende, ganz simpel erklärt, wo am, Anfang einfach die Milch reingeschüttet wird und am Ende kommt dann Butter raus. Aber das sind ja so riesige kommerzielle, industrielle Straßen. Ja.
Butter ist nicht gleich Butter.
Definitiv.
Wir nutzen die Möglichkeit einmal ganz kurz, um unseren Partner, Sponsor und auch Botschafter Havelland Express vorzustellen. Havelland Express ist ein Großmarkt, aber eben etwas anders. Denn der Fokus von Havelland Express liegt auf der persönlichen Zusammenarbeit mit dem Produzenten, auf Qualität der Produkte und auf Nachhaltigkeit. Deswegen ist es nicht verwunderlich, dass schon zahlreiche unserer Freaks, schon lange bevor es Freaks Table gab, zusammen mit Havelland Express zusammengearbeitet haben. Informiert euch also gerne auf der Webseite von Havelland Express, mit wem sie aus eurer Gegend zusammenarbeiten. Wir wollen euch gar nicht länger aufhalten und wünschen euch viel Spaß beim Weiterhören. Wie wählt ihr eure Zutaten aus? Das wäre meine nächste Frage, weil ihr arbeitet, glaube ich, hauptsächlich mit bayerischen Zutaten oder genau. Ausschließlich?
Hauptsächlich.
Ausschließlich geht wahrscheinlich nicht,
ja,
wegen dem
Salz,
oder?
Ja, ausschließlich geht nicht, genau, wegen dem Salz und weil wir biozertifiziert sind und nicht alle Produkte in der Region biozertifiziert auffindbar sind.
Okay.
Ja, aber so gut wie möglich schauen wir auf jeden Fall, dass wir mit Produzenten aus der Region zusammenarbeiten oder Bayern. Also das ist so ein bisschen, wir sagen bayerische Butter, damit auch wirklich die Zutaten bayerisch sind. Ja, das ist uns definitiv wichtig. Natürlich, wir haben jetzt zum Beispiel auch eine Chili-Butter mit Piment d'Espelette. Das ist ein französischer Edelchili. Der Piment d'Espelette wird nur im Südosten Frankreichs angebaut, aber da arbeiten wir auch direkt mit dem Produzenten, der den Chili anbaut, zusammen. Auch biozertifiziert. Den können wir jetzt, den gibt es halt in Bayern nicht. Genau. Aber genauso wie Kakao oder sowas gibt es ja auch nicht.
Wäre schwierig, glaube ich,
genau,
hier zu finden.
Oder Meersalz.
Wer weiß, vielleicht findet sich ein verrückter Freak,
ja,
der hier irgendwas anbaut, was es hier noch nicht gibt. Wie lange dauert denn so ein Prozess bei euch, Butter herzustellen?
Also wir kneten in zwei Etappen. Das erste Mal kneten, da wird die Butter aufgeschnitten. Also man muss sich das so als 10 Kilo oder 20 Kilo Block vorstellen. Die Grundbutter, die wird dann aufgeschnitten in Scheiben und dann eben in diesen Butterkneter gelegt. Und der Butterkneter kommt übrigens aus Brasilien. Also der ist leider auch nicht regional, weil der wurde von Fabios Vater gebaut. Der neue Butterkneter, weil wir machen es mittlerweile nicht mehr mit der Hand. Sonst, glaube ich, hätte ich ja...
Also hält einer nicht mehr fest.
Ja, genau.
Oder müssen jetzt zwei festhalten, weil die Maschine
weil
größer ist.
Ja, die steht, ist fest verankert und genau. Und ist größer, fast so 50 Kilo in einem Durchgang. Und dann wird die Butter eben da geknetet, die Oberfläche durch das Kneten vergrößert. Von unten kommt wieder das Teakholz. Das dauert so, der erste Knetvorgang. Es kommt immer auf die Saison drauf an, wie die Butter beschaffen ist. Im Mai ist ja die Mai-Butter, die Frühlingsbutter. Die ist schon gelber und schon geschmeidiger, weil die Kühe wieder draußen sind. Im Winter ist es ein bisschen fester. Mhm. Da dauert der Knetvorgang dann ein bisschen länger. Es sind so ungefähr 10 bis 15 Minuten, im Winter 20 Minuten, bis so geschmeidig ist, dass die Butter dann gesalzen wird. Aber das kann auch tatsächlich nur der Fabio, da habe ich die Übung auch nicht dafür. Der knetet, der fährt dann einmal durch und sieht da an der Beschaffenheit der Butter dann, wann der Zeitpunkt kommt, wo er salzen muss. Dann salzt er, dann wird die Butter aufgerollt und für 24 Stunden bei 3 Grad kalt gestellt, damit das Salz, das in der Butter verknetet wurde, komplett eindringen kann in die Butter und das restliche Wasser aus der Butter rauszieht. Das sieht man dann, wenn man die Butter am nächsten Tag wieder rausholt. Die ist gelber geworden und hat so Wasseradern drin. Also wenn man es dann quer aufschneidet, dann sind da so Wasseradern drin. Und dann wird sie nochmal geknetet. Und das dauert dann zwischen, ja, jetzt habe ich das so zwischen 15 bis zu 30 Minuten, bis dann die Butter anfängt zu weinen. Also wir nennen es Wein. Da läuft dann das Wasser raus. Das hört sich auch so ein bisschen quietschig an. Und dann auch wieder durch mit der Hand, mit dem Handschuh natürlich, mit der Hand dann durch die Butter fahren, um festzustellen, dass jetzt die richtige Konsistenz erreicht ist. Und dann ist die Butter fertig. Also so.
Es
dauert 24 Stunden.
Ja, vielleicht beschreiben wir einmal die Maschine noch, damit sich das die Leute besser vorstellen können. Also es gibt eine große Platte, Teakholzplatte, die sich dreht. Und dann gibt es wie ein Nudelholz mit Rillen, würde ich mal sagen.
Ja.
Was einfach über die Butter drüber fährt und damit ein bisschen knetet.
Genau, und die Walze, die so Rillen drin hat, die kreiert dann natürlich in der Butter, die geknetet wird, auch so Rillen. Mhm. Und somit wird die Oberfläche um ein Vielfaches vergrößert und gibt dem Sauerstoff, der da ist, die Möglichkeit, auf so viel Oberfläche wie möglich die Butter anzugreifen. Ja. Sauerstoff greift ja eigentlich Sachen an und lässt sie oxidieren, aber genau das wollen wir. Dass durch die Oxidation die Butter reift und einfach so einen nussigen Geschmack bekommt.
Woher habt ihr all dieses Wissen?
Ja, das ist eine gute Frage.
Also, viel probieren es, oder gab es gab's Lektüren?
Na, leider nicht. Also selbst angeeignet durch Ausprobieren. Es gibt natürlich einen Produzenten, der das in Frankreich so macht. Der knetet einmal. Wir kneten zweimal, weil wir finden, das ist, macht nochmal einen Unterschied. Und da haben wir ein bisschen geschaut natürlich, wie der das macht.
Wie kann man da schauen? Kann man da einfach vorbeifahren?
Nee, leider nicht. Wir haben angefragt, wir durften nicht. Also wir haben nie eine Antwort bekommen. Deshalb haben wir das nie gemacht. Wir haben uns ein paar Videos angeschaut und
richtige Spionage hier.
Ja, ein bisschen. Und haben uns dann einfach vorgestellt, wie der das ungefähr macht, aber haben dann einfach ausprobieren müssen, was besser ist. Und haben dann eben unseren eigenen Weg gefunden mit einmal kneten, dann salzen, dann ruhen lassen, ein zweites Mal kneten, was der Kollege in Frankreich jetzt nicht macht.
Du hast gerade eben schon die verschiedenen, ich würde mal sagen, die Schwierigkeit beschrieben, dass jede Charge gleich ist. Weil einfach die Produkte, die ihr verwendet, ändern sich ein bisschen. Wie geht's ihr damit um? Also wenn jemand sagt, ich hätte gerne die Butter, ihr könnt es ja nie wirklich garantieren, wie in der großen Industrie, wo man einfach sagt, so ja.
Wir haben schon geschmackliche Variationen, aber jetzt nicht so wahnsinnig groß, dass man es jetzt merkt. Da muss man sich schon, natürlich, wir arbeiten jeden Tag mit Butter, wir probieren auch jeden Tag Butter. Ja. Wir merken den Unterschied zwischen der Butter dann schon, was jetzt die Jahreszeit angeht oder so. Aber ein Laie, der jetzt nicht jeden Tag wirklich konzentriert Butter probiert, würde jetzt den Unterschied gar nicht merken. Weil es ist ja trotzdem noch durch das Kneten, ist ja trotzdem einer, die Butter hat einen intensiven Buttergeschmack, einen nussigen Geschmack. Deshalb würde man das jetzt gar nicht merken. Also ich glaube, du, ohne jetzt
ja,
ne, nee, deine Expertise in Butter in Frage zu stellen.
Du, ich bin hier reingekommen und dachte, Butter ist Butter.
Genau. Also. Deshalb, und das denken die viele, und deshalb würde man den Unterschied jetzt nicht merken.
Ja.
Und auch bei den Zutaten, die wir benutzen, das ist relativ, man jetzt zum Beispiel die Steinpilze, die sind getrocknet und werden dann von uns gemahlen. Natürlich manchmal ein bisschen intensiverer Geschmack, ein bisschen weniger intensiv, aber trotzdem, der Geschmack ist ja trotzdem immer noch Steinpilzbutter oder
ja.
Bärlauchbutter ist dann immer Bärlauchbutter, obwohl die Natur ja jedes Mal ein bisschen einen anderen Bärlauch bringt.
Wahrscheinlich ist es einfach auch so, dass wenn man nicht jeden Tag das gleiche Produkt vor sich stehen hat, kann man es auch schwieriger beurteilen. Wie schwierig war es aber, den Leuten hier in Regen die Butter nahezubringen, dass man sagt, hey, ihr müsst nicht in den Discounter gehen und für, ich weiß nicht, 1,99 eine Butter jetzt kaufen. Probiert's mal unsere Butter. Sie ist anders. Wie schwierig war das, mit denen, ihnen zu kommunizieren?
Die waren sehr, also wir haben in Regen einen kleinen Feinkostladen,
ja,
muss man dazu sagen, wo wir unsere Butter eben verkaufen und andere Lebensmittel. Da waren die Leute sehr skeptisch am Anfang. Auch wie, natürlich stand es in der Zeitung, wir machen jetzt dann irgendwie eine Buttermanufaktur auf und Dings. Inmitten des Stadtplatzes, also schon sehr zentral. Und da haben die Leute sich nichts vorstellen können drunter. Also manche können sich heute noch nichts vorstellen drunter. Oder ich meine, das ist ja eh schwer, das zu kommunizieren ohne jetzt ein Video oder ohne jemanden die Produktion zu zeigen, was wir jetzt eigentlich machen. Und dann stellen wir uns hierher mit einem Feinkostladen, wo wir unsere Butter verkaufen, wo dann die 100 Gramm nicht 1,49 kosten, sondern für einen Endverbraucher jetzt 3,69 oder 3,49. Das haben die Leute sehr skeptisch gesehen und sehen sie auch heute noch ein bisschen skeptisch. Wir haben natürlich unsere Stammkunden, die immer kommen und sagen, ja, ich nehme jetzt eine Salzbutter, ich nehme jetzt eine Honig-Senf-Butter und eine Chili-Röstzwiebeln und passt wunderbar, nehmen es wieder mit. Aber wir haben Leute, die kommen auch nie rein oder haben die Butter noch nie probiert. weil sie einfach das auch nicht verstehen, aber müssen sie auch nicht. Also nicht jeder hat den gleichen Zugang zu Genuss oder das gleiche Verständnis für Lebensmittel, wie Leute, die wir jetzt damit erreichen wollen. Natürlich wollen wir auch ein bisschen das Umdenken.
Andere Leute haben, glaube ich, andere Prioritäten. Genau. So muss man das beschreiben.
Genau. So. Und ich meine, das ist ja auch unsere Mission als Butterboys, dass wir Leute zum wie haben wir es vorher genannt, zum
das ist,
bedachten Konsum
genau, das,
bringen.
Dass man nicht Völlerei betreibt.
Genau.
Dass man nicht jeden Tag 200 Gramm Butter konsumieren muss, sondern dass es einfach auch ein Genussmittel sein kann. Genau.
Du kannst dir die 100 Gramm Salzbutter kaufen und die über 2 Wochen lang einfach genießen oder bewusst konsumieren und dir dabei denken, oh, das ist Butter. Und das ist von Kühen, die in Freiheit gelebt haben. Es ist, die Grundbutter ist Demeter Bioland zertifiziert und wir arbeiten mit Bioprodukten. Das ist halt einfach aus guten Grundzutaten, wo ich weiß, wo es herkommt. Und so muss man eigentlich essen oder so sollte man essen. Ne? Auch mit dem Fleisch das Gleiche. Und dann ist das Ganze auch wieder nachhaltig.
Ich meine, am Ende muss man sich auch keine 2 Zentimeter Butter mehr aufs Brot schmieren.
Genau.
Wenn
ich meine, es ist besser für unseren Umsatz, natürlich.
Ja, natürlich. Also,
ja, aber es ist gut, wenn es...
Wenn der Geschmack intensiver ist, brauche ich nicht so viel.
Genau.
Ja. Das ist ja wieder die andere Sichtweise, wo man einfach sagen kann, so, ja, geht auch in die andere Richtung.
Wenn
man
dann gehe ich zum Bäcker vor Ort, dann habe ich auch wieder, dann unterstütze ich den Bäcker vor Ort in der Zeit, wo Bäckereien und Metzgereien ja eh immer weniger werden in Ortschaften. Und kaufen mir da ein geiles Brot und dann gehen sie vielleicht zu uns weiter oder zum und kaufen sich da unsere Butter und sitzen dann am Abend vor dem Brot und vor der Butter und denken sich, oh, das ist einfach gutes Brotbutter und dann vielleicht noch ein bisschen ein Schnittlauch drauf aus dem Garten. Und schon bist du wieder beim Genussmoment, den du mit einfachen Lebensmitteln geschaffen hast. Aber die Lebensmittel sind halt alle gut hergestellt worden.
An den man sich vielleicht erinnert, wenn man seinem Kind ein Butterbrot schmiert. Vielleicht wird sich's dran erinnern und sagen, hey, das war damals das beste Butterbrot, das ich hatte. Ja. Da war nicht viel drauf, da war kein großes Drumherum. Es war einfach nur ein Brot mit alles Butter.
Gut. Ja.
Bevor wir jetzt noch ein bisschen über Freaks to Table quatschen, hätte ich eine Frage. Wie lagert man Butter?
Am besten einen eigenen Kühlschrank nur für Butter kaufen. Nein, Spaß. Also wäre natürlich irgendwie ideal, weil Butter leider sehr schnell den Geschmack von allen anderen Lebensmitteln, die sich so ein bisschen in der Umgebung befinden, aufnimmt. Deshalb Butterdose ja, aber die sollte gut geschlossen sein. Oder nicht im gleichen, es gibt ja die Unterteilungen, nicht in gleichen Unterteilungen wie jetzt gerade der stark riechendste Käse oder so. Weil sonst nach 2 Tagen die Butter schon ein bisschen so einen Käsegeschmack annimmt.
Ja.
Entweder gut einschlagen, vielleicht sogar einfrieren. Vielleicht einfach, dass man immer so ein Stück Butter runterschneidet, das man innerhalb von 2 oder 3 Tagen aufgebraucht hat. Okay. Und den Rest einfriert und dann wieder was auftaut. Dann hat man immer den frischen Buttergeschmack. Das wäre sogar ideal, würde ich sagen. Oder einfach gut abfolieren, so luftdicht wie möglich. Genau.
Vielen Dank für diese Antwort. Ich bin gespannt, was die Leute kommentieren werden, wie sie ihre Butter lagern. Nun kommen wir zu Freaks to Table.
Ja.
Wie seid ihr zu Freaks to Table gekommen? Beziehungsweise eure Geschichte beginnt ja schon viel früher.
Viel früher. Vor 5 Jahren. Also es war eigentlich fast zum gleichen Zeitpunkt wie unsere Gründung. So, ich denke mal, am Ende der 6 Monate, die wir uns gegeben haben für die Probephase, da haben wir zum Glück wurde unsere Butter am Gründungsmitglied von JRE Genussnetz, wie es damals noch hieß, empfohlen. Das war der Patrick Vacano, der dann für unsere Butter ein großes Sprachrohr geworden ist. Genauso wie der Gerhard Daumüller vom Keltenhof. Und der Basti Jordan vom Jordan Olivenöl. Die 3 waren dann echt so begeistert von der Butter, dass sie uns eingeladen haben zur Gründungsveranstaltung von JDE Genussnetz, wo wir dann natürlich gesagt haben, ja, wir machen da jetzt auch mit, weil das einfach ein geiler Zusammenschluss ist.
Jetzt hier? Dass es die Gründungsveranstaltung ist?
Oder nein, das war, also, das war ein bisschen überraschend. Also ja, wir wurden da eingeladen zu der Versammlung und kamen dann hin und dann Patrick sagte dann, ja, Moritz, wir haben da jemanden mit Butter und der soll das mal ein bisschen erzählen. Moritz, steh auf, erzähl das. Und ich war dann so, okay, was machen wir jetzt hier eigentlich? Und dann haben wir das erzählt. Also ich habe dann ein bisschen erklärt, was wir machen. Und dann waren wir irgendwie nach dem Tag in dem Verein dabei, den wir da gegründet haben. Mit lauter coolen Leuten, die wir dann kennengelernt haben und wo auch Freundschaften daraus entstanden sind. Was sich bis heute zieht, es war damals schon, wir waren noch klein, also ich glaube, es waren, ich weiß gar nicht, 10 bis 15 Manufakturen oder so. Alles wahnsinnig leidenschaftliche Menschen, die Lebensmittel produzieren, mit einem, ja, dem Grundgedanken in höchster Qualität, wo man einfach, das sind alles Lebensmittel, wo man dahinter stehen kann, die man essen oder trinken kann oder also konsumieren kann, ohne dass man sich Gedanken machen muss, dass da irgendwas falsch läuft. Ja, und da stehen überall Menschen dahinter, die da mit Herzblut dabei sind, wo es einfach Spaß macht, mit denen zu kommunizieren, sich mit denen auszutauschen. Jeder hat irgendwie auch so die gleichen Problemchen. Natürlich, okay, wir haben ein Kühlprodukt mit weniger Mindesthaltbarkeit wie jetzt zum Beispiel ein Olivenöl. Aber trotzdem haben wir ja doch irgendwie in so Unternehmensphasen, die man da durchläuft, vor allem als Startup oder so, hat man da doch die gleichen Probleme. Und dann kann man auch auf diesem Wissensschatz, der unglaublich groß ist, wenn man sich darauf einlässt, kann man auf den zurückgreifen. Und das ist, also ohne den Verein wären wir, glaube ich, heute nicht da, wo wir sind. Vielleicht würden wir nicht mehr existieren. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also der hat uns schon wahnsinnig geholfen, dass wir uns so entwickeln, wie wir uns entwickelt haben. Und deshalb werden wir auch immer bei dem Verein dabei sein. Der hat sich ja dann entwickelt zu JDE Origins und jetzt zu Freaks to Table. Wo wir größer noch sind und glaube ich stärker, um eben diese Message an, man soll sich auf gute Lebensmittel konzentrieren und einfach schauen, wo die herkommen und wer die produziert, wer steht da dahinter, auf das soll man sich konzentrieren und dann wird es auch wieder nachhaltig und einfach schön. Und dann wenn man so Manufakturen unterstützt, wie jetzt uns oder andere kleine Manufakturen, die in Städten oder in kleinen Ortschaften sind, dann werden die Innenstädte auch wieder belebt. Ne?
Ja.
Wenn wir jetzt in Regen am Stadtplatz nicht wären, dann wäre ein Leerstand da und dann wäre es halt auch wieder irgendwie schade.
Und dann kommt wieder ein Bäcker rein, der wieder nach 4 Monaten wahrscheinlich verschwindet, weil...
Verschwindet, weil niemand bei dem Bäcker kauft oder so.
Weil es schon 3 Bäcker gibt.
Genau, ja.
Und jeder hat schon seinen Stammbäcker, von dem her. Sehr, sehr schön. Es ist schön zu hören, dass dieses Netzwerk da auch Früchte trägt.
Definitiv.
Und schön, dass man sich da so gut vernetzt und auch von den anderen lernen kann. Abschließend will ich dich nur fragen, was wünschst du dir für die Zukunft?
Eine komplizierte, einfache Frage. Was wünsche ich mir für die Zukunft? Ja, ich sehe es immer so im Vergleich zu Frankreich, wo ich vorher gelebt habe, da spielen Lebensmittel oder gute Lebensmittel, gut gemachte Lebensmittel, eine sehr, sehr große Rolle und man gibt lieber für eine geile Pastete und eine gute Flasche Wein und einen Abend mit Freunden gibt man mehr Geld aus. Es geht jetzt nicht ums Geld, das man ausgibt, aber für die Qualität geben die mehr Geld aus, um einfach einen schönen Moment zu haben, um gut zu essen, gut zu trinken, wie für andere Sachen. Und ich finde, wir sollten jetzt hier in Deutschland oder hier in Bayern oder hier bei uns in der Stadt zum Beispiel mehr auf Qualität schauen oder mehr Geld für solche Sachen ausgeben oder mehr Geld in solche Sachen investieren, in so kleine Produzenten, die einfach auch so Städte beleben. Oder da geht es generell auch um Geschäfte in der Stadt. Ne? Auch der Kleidungsladen, der 50 Quadratmeter hier hat, den sollte man auch unterstützen. Weil das einfach wichtig ist, was wir jetzt Lebensmittel gesehen, was wir in unseren Körper reingeben. Ja. Und es ist weniger wichtig, was wir jetzt zum Beispiel für ein Auto fahren oder was wir für ein Öl ins Auto reinkippen. Und das ist manchmal so ein bisschen das, was ich mir wünschen würde, dass die Leute weniger auf das Wert legen, was sie herzeigen können, wie jetzt zum Beispiel ein Auto, dass sie den neuesten BMW fahren oder den größten Audi oder den schnellsten Porsche, sondern einfach besser essen.
Mehr Zeit miteinander verbringen.
Oder mehr Zeit, ja genau. Man erinnert sich doch eigentlich, du erinnerst dich jetzt nicht an die schnelle Autofahrt, die du mit deinem Porsche gemacht hast, über die Autobahn nach Berlin, sondern du sagst in 50 Jahren, war der Abend, den wir damals im Restaurant X verbracht haben, wo wir dieses geile Essen gegessen haben und die Flasche Wein getrunken haben, der war so toll und das möchte ich unbedingt wieder machen.
Erlebnisse.
Genau.
Genusserlebnisse.
Genusserlebnisse. Sehr. Das sind die Erinnerungen, die bleiben und ich glaube, das ist das, woran man sich am Ende vielleicht auch erinnert. Ne? Wie schön das war, wenn man damals die Butter bei Butter mit dem Christian Philips Brot
probiert hat und gemerkt hat, man will nicht mehr zurück und nichts anderes.
Genau,
mehr.
Genau.
Aber sehr, sehr schöne Schlussworte. Ich glaube, wir sind auch durch. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank.
Und dass wir hier sein durften. Und dass du uns gezeigt hast, dass Butter nicht gleich Butter ist.
Genau.
Dankeschön.
Für den großen Unterschied. Danke.
Danke. Wir sind wieder mal am Ende einer Folge von Freaks to Tisch. Und dieses Mal geht der Dank an Moritz. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen, vielen Dank, dass du uns auch die Einblicke ermöglicht hast und dass du uns näher gebracht hast, dass Butter nicht gleich Butter ist. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert gerne unseren Kanal und folgt uns und den Butterboys auf Social Media, um keine News mehr zu verpassen. Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören und bis bald, euer Basti.